Du hast deine eigene Tasse mitgebracht? Defrim lächelte unbeholfen auf seine eigene Frage hin. Neben ihm auf dem gespaltenen Baumstamm, der ihm als Sitzgelegenheit diente, balancierte ein Teeservice. Auf der anderen Seite des Lagerfeuers wirkte der 14. Heilige seltsam überdimensioniert mit seiner blau-weißen Keramiktasse in der riesigen Hand. Den Helm hatte er abgenommen und neben seine Füße gestellt. Ein zaghaftes Lächeln kroch über die Lippen des Heiligen, als er die Tasse betrachtete. »Nicht, dass ich etwas dagegen hätte«, fuhr Devrim fort und winkte mit seiner eigenen Teetasse. »Es ist nur so, dass die Leute normalerweise nicht so gut vorbereitet zum Nachmittagstee kommen. Obwohl, deine sieht aus, als hätte sie schon ein paar Kämpfe hinter sich.« Obgleich Devrim kicherte, war seine Einschätzung zutreffend. Der Henkel war an einer Stelle abgebrochen und dann notdürftig wieder angeklebt worden. Der Heilige lachte in sich hinein. »Es ist ein Erinnerungsstück«, sagte er. »Die Tasse ist nichts Besonderes, nur Keramik und Farbe. Sie wird bedeutsam durch den Schaden, den sie erlitten hat.« Er trank seinen Tee aus und hielt Devrim die Tasse hin, der sie vorsichtig in die Hand nahm, um sie zu begutachten. Und damit begrüßen wir euch zur ersten Folge im neuen Jahr. Wir sind der Matze und...
Ja, Wolfgang.
Frohes Neues euch da draußen.
Yeah! Ich hoffe, ihr habt gut gefeiert und seid gut rübergerutscht.
Ja, reingeslidet an die Hunter unter euch.
In die 51. Folge unseres Geistergeschichten-Podcasts.
Genau. Folge 51. Und das, was wir gehört haben, kennt vielleicht Lore-Interessierte von euch schon. Denn es ist ein Kapitel oder ein Teil eines Kapitels aus einem älteren Lore-Buch, aber nicht so alt. Nämlich aus dem Buch Quintessenz. Aus dem zweiten Kapitel und es beschäftigt sich mit einer Teetasse aus gutem Grund. Denn ich möchte euch einen kleinen Artikel damit nahelegen, der sich mit dieser Teetasse beschäftigt, den ihr auf bungee.net lesen könnt. Der sich nennt 14. Heiliger Osiris und diese eine kleine Teetasse. In dem Artikel geht es nämlich darum, dass wir ja in der Cutscene, wo Osiris wieder aufgeweckt wurde am Ende von der letzten Season, wird eine Teetasse gezeigt, in der praktisch die Essenz von Nezarek drin ist, was ja Mithrax aus den Reliquien extrahiert hat. Und dieser Artikel beschäftigt sich mit dieser Teetasse. Und ich möchte gar nicht viel mehr spoilern, weil ich finde es interessant, es mal zu lesen. Und ich finde es beleuchtet wieder, mit was für einer Liebe zum Detail Bungie an diesem Spiel arbeitet. Das ist das, was ich dazu sage.
Und deine Quintessenz?
Meine Quintessenz, lest diesen Artikel.
Okay.
Ja, wir haben so viel zu erzählen. Denn wir sind ja in der neuen Season und wir haben eigentlich noch viel zu wenig erzählt darüber. Also über Story und über alles Mögliche. Wir haben eine bunte Tasse voll Themen.
Gut. Unerwartet.
Unerwartet. Genau, das Einzige, was wir nicht haben, sind Swaps, weil nö, haben wir nicht.
Ja, also geht das ganze technische Zeugs quasi einfach, lass mal einfach unter den Tisch fallen.
Ja, das ist auch über die
alten Swaps. Gehen auf diese extrem gute Lore der Season ein.
Und richtig.
Wenn ihr jetzt so, keine Ahnung, wo ihr sitzt gerade daheim bei euch und keine Ahnung, vom Kamin mit einer Glas Wein mit oder eine Tasse Tee. Und denkt euch, oh, was mache ich an diesem schönen Abend? Ich höre natürlich eine Folge Geistergeschichten und lest euch den Text natürlich durch.
Wie wahre Konnoisseure es halt tun.
Da stellt ihr fest, dass da steht, dass wir absolute Fanboys der neuen Exo-Mission sind. Natürlich geht es auch um die in der aktuellen Folge.
Ja. Ja, es geht um die Exo-Mission, es geht um die eigentliche Season-Story, weil auch da waren, ich sag mal, diverse gute Dinge einfach drin. Also es ist einfach eine sehr gute Geschichte, die da gerade erzählt wird und auch sehr wendungsreich. Man sieht alte Charaktere wieder, man sieht neue Charaktere, ist irgendwie alles spannend.
Genau.
Genau, denn du wolltest erst?
Falls ihr irgendwie ein paar mehr Klicks im Hintergrund hört, die irgendwie nicht so ganz wegzuschneiden sind, weil wir da gerade sprechen, dann liegt es dran, dass Bungie, wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, die API immer noch nicht so ganz hundertprozentig freigeschalten hat mit den Lore-Texten und wir deshalb einfach ein bisschen improvisieren müssen mit Screenshots oder GeForce Now gleichzeitig laufen lassen, damit die das Spiel quasi die Last von der Aufnahme nicht, also die Aufnahme nicht belastet. Ich bin ja heute wieder extrem gut im Sprechen, merke ich. Gut für so eine Aufnahme. aber das kennt ihr ja schon. Genau, also wir wurschteln uns da durch gemeinsam und liefern euch natürlich wieder, wie gewohnt, viele, viele schöne und tolle Lore-Texte.
Genau. Zum einen das, und ich würde auch sagen, wir machen so einen groben Abriss, wo wir eigentlich gerade Season-Story-mäßig stehen. Denn wir haben ja doch einiges gemacht, was natürlich dann auch in dieser Exo-Mission mündet. Aber fangen wir erstmal an. Wir haben ja erstmal versucht am Anfang der Season, also es dreht sich ja alles erstmal um Rasputin. Wir versuchen in dieser Season Rasputin wieder herzustellen, wieder vollständig zu machen. Das ist unser Ziel. Einfach, weil wir uns daraus erhoffen, dass Rasputin ein guter Verbündeter im Kampf gegen den Zeugen wäre. Hat ja schon bei der Almighty gut geklappt. Kann ja vielleicht auch beim Zeugen klappen. Und die Entscheidungsträger sind die Familie Bray erstmal in erster Linie in dieser Season wieder. Allen voran Anna, die sich ja schon, seitdem wir sie kennen, mit Rasputin beschäftigt und viel für ihn getan hat, wo wir ja auch noch später drauf zu sprechen kommen. Und natürlich auch Elsie Bray und der gute Papa der beiden spielt natürlich auch seine gewisse Rolle in dieser Season. Wolltest du was sagen?
An dieser Stelle schöne Grüße an einen unserer Clan-Menschen, Scooby-Doo, der ein absoluter Clovis Bray-Lore-Fanboy ist. Also,
kommst heute auf deine
Folge hast und ja. Schöne Grüße an dich.
Kommst auf deine Kosten heute. Genau, was tun wir eigentlich grundsätzlich? Wir stellen am Anfang der Season fest, ja, irgendwie ist die KI von Clovis Bray in unterschiedlich, also zersplittert, und wir müssen sogenannte Sub-KIs finden und zurückbringen, damit wir sie mit Hilfe von Clovis und Anna wieder zusammensetzen können zu einem Ganzen. Das Ganze tun wir dann über diesen neuen Spielmodus, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe. Wally weiß ihn bestimmt.
Dieser Battleground heißt.
Ah ja, heißt es, genau.
Heißt.
Genau. Knaller. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Raubzug wahrscheinlich. So. Ja, ich glaube, es heißt Raubzug-Schlachtfeld. Klingt auf Deutsch so Banane. Die spielen wir auch fröhlich jede Woche und kriegen dann immer einzelne Teile wieder von unserem guten. Ist mir der Name entfallen.
Rasputin,
genau.
Also spezifisch ist es Malahayati und Charlemagne.
Genau. Charlemagne kennen ja auch alle von euch. Vor allen Dingen die unsere alten Podcast-Folgen noch kennen.
Mir ist übrigens an der Stelle, ich muss jetzt mal kurz,
ja.
Wobei es passt später eigentlich mehr, aber jetzt habe ich schon angefangen. Ich finde es eigentlich total komisch, wie das übersetzt ist, weil für die deutschen Spieler, unser Hüter hat einen Geist sozusagen.
Ja.
Und Rasputin ist ein Kriegsgeist.
Ja.
Im Englischen haben wir einen War Ghost und es ist ein War Mind. Also es ist quasi, sind völlig unterschiedliche Dinge genutzt.
Ja.
Aber im Destiny-Kontext benutzt jeder das Wort Geist natürlich mit dem, was wir Hüter haben sozusagen.
Ja, ich finde es auch schwierig, ihn dann als Kriegsgeist. Es wäre vielleicht, aber wie übersetzt du sonst Mind, also War Mind?
Kriegshirn, gut. Nein.
Genau, Kriegshirn. Rasputin ist ein Kriegshirn. Genau.
Rasputin ist Clovis' greatest War Machine.
Wow, das ist so ein, das klingt wie so ein Wahlspruch. Vote for Rasputin, Clovis' greatest War Machine. Das reimt sich sogar noch.
Rasputin, nein, ich
muss
einfach immer.
Okay, wir schweifen ab.
Ja.
Jetzt bin ich gerade selber noch am Überlegen, weil die Story halt schon wieder so lange her ist. Bis zu welcher Woche wir das genau machen, ist ja auch egal. Auf jeden Fall.
Wir sind, glaube ich, in der vierten, ne?
Wir müssten jetzt in der vierten oder sogar fünften Woche sein.
Das kann sein.
Na, auf jeden Fall finden wir dann fortschreitender Zeit passiert das, was immer passiert, sobald Clovis Bray im Spiel ist. Es wird kompliziert. Denn wir finden heraus, dass Clovis natürlich nicht nur aus reiner Nächstenliebe handelt, denn es ist Clovis Bray. Er handelt niemals aus reiner Nächstenliebe, sondern immer aus Selbstinteresse. Und wir kriegen mit, was eigentlich seine Absichten sind. Denn er möchte Rasputin für ganz andere Zwecke nutzen als wir. Sein Plan ist, nämlich mit Hilfe von Rasputin den Reisenden zu zerstören, um ihn in seiner Stadt dort einzusetzen und ihn zu einem Gott zu machen und damit auch sich selbst zu einem Gott zu machen, denn er möchte mit ihm verschmelzen.
Genau, das Ganze passiert, weil natürlich, also Clovis Bray, als er Rasputin erschaffen hat, stand er unter dem Einfluss von Clarity, also von der Dunkelheit, die ihm zugeflüstert hat und versprochen hat, dass er Unsterblichkeit erlangt, also die Geheimnisse, wie man unsterblich wird, was er ja in gewisser Art und Weise durch die Exos geschafft hat.
Ja.
Und Rasputin hat das Ganze aber so ein bisschen durchschaut. Also Anna hat tatsächlich einen großen Anteil dran, weil sie ihm
Werte vermittelt hat, die Clovis für unwichtig erachtet hat.
Genau, also Kunst, Literatur, alles Mögliche. Also Anna Bray hat quasi Rasputin menschlich gemacht oder verstehen lassen, was das Ganze eigentlich bedeutet. Also was sind da eigentlich für Wesen auf dem Planeten, die sich der Reisende kümmert. Und das hat ihm gezeigt, dass es mehr gibt als nur das, was Clovis Bray ihm einflüstert. Was eigentlich so ein bisschen das Gegenmodell ist zu sämtlichen KI-Vorstellungen, die es immer in so Filmen
gibt. Ja, so KI-Endzeit-Szenarien. Wo die KI immer feststellt, die Menschen sind die Wurzel alles Übels, deswegen machen wir jetzt die Menschen weg. Da ist es mal genau andersrum passiert. Rasputin hat rausgefunden, warum der Reisende die Menschheit schützt und hat auch für sich dann beschlossen, dass es die Menschheit ist oder beschließt es für sich, dass die Menschheit es wert ist, auch beschützt zu werden.
Und wie finden wir das Ganze raus? In der aktuellen Woche noch ist es so, dass wir uns auf den Weg machen, um den Geist von Lord Felwinter, Felspring, zu finden.
Genau.
Weil Anna vermutet, dass in Felspring quasi noch Teile von Felwinters Code, Lord Felwinters Code, platziert sind sozusagen. Lord
Felwinters Code.
Ja.
Aber dazu müssen wir etwas ganz Wichtiges sagen. Wieso hat denn Lord Felwinter Code? Wer ist der? Also war Lord Felwinter nicht ein Hüter?
Richtig, er war ein Hüter, aber er wurde von Rasputin erschaffen. Die Geschichte kennt der fleißige Podcast-Hörer natürlich schon, weil wir die schon erzählt haben, weil das war nämlich der Inhalt von der Season of the Worthy.
Das war das mit den Korridoren der Zeit, oder? Nee.
Mit der Almighty Season, glaube ich.
Ja.
Das sind die Korridore der Zeit, oder nicht?
Ich glaube schon, ja, doch.
Ja. Ach, ihr wisst, was wir meinen.
Früher.
Irgendwann verschwinden die Seasons so ein bisschen. In der Season ist es auf alle Fälle so, dass wir Rasputin uns irgendwann in den Mondbunker, in dem wir ja auch gerade aktuell unterwegs sind, führt und dazu einer Kammer führt, wo wir rausfinden, dass er Felwinter quasi erschaffen hat, um so ein bisschen die Hüter zu verstehen, beziehungsweise so ein bisschen auch zu unterwandern.
Ja, einfach unter den Hütern zu sein, um zu gucken, also um einfach zu lernen, glaube ich, ne? Kann man sagen.
Und er hat den quasi einen künstlichen Exo erschaffen. Der Exo ist nicht so, dass er mit der Persönlichkeit von irgendeinem Menschen oder sonst wie gefüttert worden ist, sondern dass er mit Rasputerle von Rasputins Programmiersprache, nicht Kurs, gefüttert worden ist. Das Problem ist, dass das Ganze nach hinten losging, weil Felwinter natürlich irgendwann das gecheckt hat und Rasputin ihn daraufhin zerstören wollte, um so ein bisschen Beweise zu vernichten.
Ja.
Kann man sagen. Das Ganze hieß übrigens, weil wir ganz viele Protokolle haben und das wichtigste Protokoll kam die Woche auch dazu, da kommen wir später dazu, weil Rasputin nennt alle seine Dinger Protokolle. Das war das Siddhartha-Golem-Protokoll von Rasputin, das Ganze um
Felwinter
zu erschaffen.
Ja.
Genau. Wir gehen dann in der Mission eben auf den Berg.
Eigentlich gehen wir auf eine PvP-Karte.
Ha, da spricht der Destiny 2-Spieler.
Genau. Jetzt sind die Einzelheiten also, anders. Also aktuell ist es eine PvP-Karte.
Genau. Wir kämpfen uns durch die Karte und schalten dann quasi die Brücke frei zu dem Berg auf der anderen Seite von der Karte. Und das war in Destiny 1 quasi Felwinter's Peak, also so ein Ort wie der Turm oder so, wo man hinfliegen konnte, zum Postmenschen gehen konnte und so weiter und so fort. Das war quasi der Social Space von der Rise of Iron Erweiterung.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte es jetzt, also für Destiny 2 Spieler, wo jetzt kein Leben mehr auf diesem Punkt herrscht, sieht es halt so ein bisschen aus wie eine Gedenkstätte an die Eisernen Lords.
Genau.
So könnte man es, glaube ich, am ehesten beschreiben. Und dort finden wir dann auch, nachdem wir 5-mal an der falschen Stelle suchen, klassisches Questdesign, an der richtigen Stelle die Bruchstücke von der Geisthülle von Felspring. Ja.
Genau. Anna Prey im, ja, man kann schon sagen, infundiert.
Ja.
Oder fusioniert dann diese
Fusion an alle Dragon Ball
die Persönlichkeit, also diese Codezeilen mit ich sehe genau, dass du dein Gesicht verziehst.
Die fusionieren Code.
Fusioniert, oh Gott, wo geht die Aufnahme noch hin?
Wird alles schön für den Arsch,
alle Zuhörer, die jetzt immer noch zuhören und nicht abgeschaltet haben und sich gedacht, oh mein Gott, was ist heute denn los? Nein, genau. Anna fusioniert das Ganze und dadurch schafft sie es tatsächlich, Rasputin wieder zum Leben zu erwecken und einer Stimme zu verleihen.
Ja.
Ich habe in der Stelle schon viele Diskussionen darüber geredet, warum Rasputin auf einmal einen amerikanischen Akzent hat oder Englisch. Ich weiß gar nicht so genau, ich glaube Englisch. Aber bevor ihr meckert, hört doch mal zu, was das Spiel euch erzählt. Natürlich, Rasputin hat keine eigene Stimme. Das hat er nämlich nie bekommen. Und er hat einfach Teile von Clovis Bray kopiert, um eine Stimme zu haben und um mit uns reden zu können.
Genau. So. Und ganz wichtiger Hinweis, aber bei diesem Fusionieren, Props an Anna, weil sie musste sich halt entscheiden zwischen Rasputin und Clovis, der ja vorher in diesem Exokörper im Helm steckte, den sie ja da reingesteckt hat, damit er uns helfen kann. Und sie hat sich gegen Clovis entschieden. Obwohl sie eigentlich dachte, dass er gute Absichten hätte, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ihn überführt haben, entscheidet sie sich auch gegen ihn und opfert ihn für Rasputin.
Genau, dann folgt eine wirklich sehr gute Cutscene mal wieder. Ich mag dieses Design von den Cutscenes.
Ja.
Wo Rasputin eben erzählt, was sein eigentlicher Zweck war und was Clovis eigentliches Vorhaben war.
Genau, was ich gerade schon erwähnt hatte mit dem Gottwerden eigentlich mit Hilfe von Rasputins Macht, was wir somit vereitelt haben. Vorerst für immer, man weiß es nicht. Weiß man ja im Destiny-Universum nie.
Ist eigentlich, wenn ich, ist das Ganze so ein bisschen was Ironisches, weil wenn man das Ganze so ein bisschen größer betrachtet, war Clovis Brays Ziel ja, die Unsterblichkeit zu erreichen.
Ja.
Und am Ende von dieser kompletten Geschichte von der Ankunft des Reisenden, das, was der Reisende alles im Sonnensystem gemacht hat, dieses goldene Zeitalter, dann der Kollaps, weil dann die Dunkelheit kam. Am ganzen Ende von diesem Ding steht ja die Erschaffung von den Hütern und die Hüter sind ja tatsächlich diejenigen, die tatsächlich Unsterblichkeit haben.
Ja.
Solange der Geist nicht kaputt geht, aber ist es irgendwie so ein bisschen dadurch, dass da einer war, der so alles forciert hat und so die Dunkelheit vielleicht auch ein bisschen ins System gebracht hat.
Ist er jetzt einer der wenigen, der es nicht geschafft hat,
ja,
die Unsterblichkeit zu erlangen. Ja.
Genau.
Genau, und da stehen wir jetzt aktuell gerade storytechnisch. Wir haben jetzt also gerade Rasputin wieder belebt. Und natürlich läuft parallel halt, also es ist, finde ich, diese Season ein bisschen speziell, weil wir haben so mehrere Handlungen am Laufen. Wir haben halt mit Ende letzter, beziehungsweise Beginn dieser Season, haben wir halt schon diesen ersten Hint auf Neptun ja bekommen, als wir Osiris zurückgeholt haben und er ja dann im ominös im Nebel einen Platz auf Neptun gesehen hat, was ja schon der direkte Hint zu Lightfall ist. Das heißt, das läuft irgendwo parallel. Dann haben wir jetzt diese Rasputin-Geschichte am Laufen. Es laufen halt so Sachen parallel irgendwie.
Aber ich glaube, er hat ja nicht Rasputin direkt gefragt, ob er von, was von dem Ort weiß.
Ja, er hat jetzt diese Woche,
in so einer Radio,
diese Woche war das in der Radio-Message, genau, dass er jetzt praktisch, genau. Er hat Rasputin einen Suchauftrag gegeben für diesen Ort auf Neptun. Also das läuft zwar parallel, aber ne, begegnet sich auch immer wieder. Dann hatten wir auch irgendwie, da weiß ich aber gar nicht mehr, vielleicht hast du den Inhalt noch parat. Wir hatten noch eine Radio-Message auf jeden Fall von Mara. Da weiß ich allerdings gerade, doch, das war doch irgendwie was zwischen Mara und Elsie, oder? Wo sie beide über Vaterfiguren, nee, das war das mit den, ach nee, wo sie, das war eine Geschichte zwischen den beiden, wo Elsie und Mara sich über Geschwister unterhalten haben und wo praktisch Mara ihr ja eine Hilfestellung gegeben hat, dass sie ihre Schwester nicht so bedrängen soll. Das fand ich auch noch sehr cool. Ich glaube, da haben wir in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen.
Wobei Elsie das auch so ein bisschen ironisch gesehen hat, weil sie ja auch jetzt nicht so viel Glück mit ihrem Bruder gehabt hat.
True.
Aber, ja.
Ja.
Genau. Genau. Dann, was passiert noch in der Season? Auch wenn das PvP ist, aber es ist ja trotzdem ein bisschen Lore im Spiel. Es ist die erste Season, wo die Kabale quasi, wenn auch nur indirekt, im Eisenbanner auftreten. Das heißt, Lord Saladin oder wie heißt der, Bracus Forge, verbindet seine beiden Bereiche, wo er ist und sagt vor jedem Match, okay, die Kabale, die schauen zu. Und Keitel greift ja dann auch direkt immer in die Matches ein, indem sie die so Geschütze einfach mal ja in die Manege wirft und guckt, was passiert. So okay. Kann man das lore-technisch sehen.
Ich habe tatsächlich noch keinen Iron Banner gespielt die Season, weil ich jetzt wenig da war die Wochen. Aber das ist interessant, das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, aber es ist auch schön, dass denn, ich meine, die Entscheidung, dass Saladin ja gehen musste, um im Kriegsrat von Keitel zu sitzen, wird dadurch lore-technisch eigentlich auch gut eingebunden dann in solchen Aktivitäten. Das finde ich auch wieder sehr, sehr schön, dass es dann halt auch Auswirkungen aufs Iron Banner hat. Weil ja. Lord Saladin ist halt nicht mehr einfach nur noch Lord Saladin, sondern Bracus Forge. So, und das ist halt die Auswirkung dann darauf.
Genau. Ich finde den nicht schlecht, den Modus. Es gibt andere, die es nicht so gut finden. Man kriegt halt nur Punkte, wenn man quasi das Spiel so spielt, wie es gedacht ist. Mhm. Wenn man Zonen hält, mehr Zonen hält wie die anderen, gibt es mehr Punkte. Das heißt, man muss mit anderen zusammenarbeiten und ja, das sehen ja manche echt schwierig.
Ich kann da nicht alleine durchjeden durch den weißt, Modus. Das ist ein Scheißspielmodus, also wirklich.
Also mir hat es Spaß gemacht, es gibt auch ganz viele Gegenstimmen, aber ja, es ist einfach nicht jedermanns
Spiel. Aber es ist Destiny, ich wollte gerade sagen, wann gibt es mal keine Gegenstimmen gegen irgendwas? Also wenn der Zeitpunkt eintritt, wo alle Destiny-Spieler glücklich sind, dann sage ich, dann hole ich meinen Kreisel raus, drehe ihn auf den Tisch und stelle fest, dass ich im Traum bin. Also der Tag wird nicht kommen. Genau.
Genau. Worauf ich echt gespannt bin, was noch lore-technisch passiert, weil im Endeffekt reden wir ja, ich überlege gerade, ich glaube, es kam mit Beyond Light, seit Beyond Light ist ja Xivu Arad die treibende Kriegskraft im System. Also ich meine, sie ist die einzige verbleibende Schargott, der noch übrig ist.
Ja.
Aber da baut sich langsam so eine gewisse Spannung auf und ich bin gespannt, wann sie das erste Mal quasi leibhaftig in
Erscheinung tritt, ne?
In Erscheinung tritt. Es gibt auch, glaube ich, eine Radiobotschaft, war das eine Radiobotschaft? Ich meine, dass ich irgendwo gelesen habe oder gehört habe, wie auch immer, ihr könnt mich ja gerne auf Twitter, @d2lorecast.
Wow!
nochmal darauf hinweisen, wo das Ganze war. Ich meine, dass es irgendwie eben einen Lore-Text gibt oder so, dass Xivu Arad ja eigentlich, sie könnte theoretisch mit all ihrer Macht ja angreifen und würde vermutlich vielleicht sogar auch gewinnen und dass Xivu Arad nicht diese grob schlechtige Kriegsherrin ist, wie man denkt, sondern eine sehr gewiefte Strategin sozusagen.
Was ja eigentlich dann grundsätzlich dem Schar-Dasein widerspricht, ne?
Mhm.
also die Schar sind jetzt nicht bekannt durch ihre feine Raffinesse, sondern die Schwertlogik sagt eigentlich drauf. Und wenn ich gescheitert bin, dann aus einem guten Grund, um stärker wiederzukommen und dann drauf zu gehen. Also da ist nicht viel mit, ich bin raffiniert und trickse, sondern eigentlich immer Vormarsch. Da widerspricht genau. Jetzt Xivorath auf jeden Fall diesem Bild.
Ja, und dann ist sie quasi sie in der Season mit dem Haus der Erlösung und Eramis so die treibende Kraft.
Ja.
Die sich zusammengetan haben, das sieht man ganz gut eben in der Exo-Mission, wo die Gefallenen, ich nenne jetzt die mal die Gefallenen, die bei uns sind Elixni, okay, ich mache jetzt Zweiklassengesellschaft, sich um die Station, das sind glaube ich eher so die Techniker, die Elixni sozusagen.
Ja.
Und deswegen kämpfen die auch mit der Schar. Genau, aber jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet.
Abgedriftet. Wir könnten mal einschieben. Wir könnten einschieben ein, zwei Lore-Pieces.
Yeah.
Von dem Set der Season. Denn das passt, glaube ich, dass wir es vorher setzen, weil das beschäftigt sich zum großen Teil, zumindest die ersten beiden Teile, mit dem Anfang der Season. Ich würde mal mit dem Helm anfangen. Dann kannst du noch die Arme machen, gerne. Der Kriegsgeist Avatar Helm. Vertrau ihm. Mit ihm ist alles in Ordnung. Die Stimme vom 14. Heiligen hallt von den Wänden in Ikoras Arbeitszimmer. Wenn er kein Exo wäre, wäre er jetzt wohl heiser. Die beiden streiten bereits seit über einer Stunde. Ikora verschränkt ihre Arme vor der Brust. Dessen können wir uns nicht sicher sein. Du nicht, feuert der Heilige zurück. Aber ich schon. Ich sehe es in ihm. Die Frustration, die Schuld, der Schmerz. Uriziris sagt die Wahrheit über seine Vision. Daran zweifle ich auch gar nicht, erwidert Ikora mit einem Hauch von Frustration in ihrer Stimme. Aber meine Verborgenen haben Neptun im Blick gehabt und nichts gefunden. Ich kann nicht ausschließen, dass Savatun für diese Vision verantwortlich ist, um uns in die Irre zu führen. Stattdessen ignorierst du seine Warnung, fragt der Heilige Spitz. Deine Spione erhaschen einen kurzen Blick und vergraben ihre Erkenntnisse dann irgendwo in der Schublade. Wir werden alle Worte von Osiris wegen der Hexenkönigin für immer angezweifelt? Ikora reagiert nicht drauf. Die Stille zieht sich in die Länge, bis der Heilige etwas vor sich hin murmelt und sich zum Gehen abwendet. Heiliger, ruft Ikora ihm nach, nun mit mehr Wärme in der Stimme. Osiris muss sich ausruhen, bitte behalte ihn im Auge. Wieso? Fragt der Heilige, ohne sich umzudrehen. Ich bin mir sicher, deine Verborgenen behalten ihn schon gut genug im Auge. Er geht, noch bevor Ikora ein weiteres Wort sagen kann. Allein in ihrem Arbeitszimmer greift sie in eine Schublade und zieht einen Stapel Papiere heraus. Dokumente, die sie einst vernichten lassen wollte, stattdessen aber aufbewahrte. Prophezeiung von Osiris aus einer Zeit, als sie jenem seiner Worte Vertrauen schenkte. Steigt praktisch ziemlich direkt nach dem Erwachen von Osiris ein, wo er dann die Vision vom Neptun hat.
Stimmt. Die Prophezeiungen sind ja quasi auch nichts Unbekanntes, weil wir haben ja auch Prophezeiungen bekommen in der...
auf dem Mars doch, oder nicht?
Ja, genau, von...
Damit ihr gesammelt, genau.
Dann haben wir die Kriegsgeist-Avatar-Handschuhe. Allein in einem Wirrnetz gefangen. Osiris zieht die Kapuze seines übergroßen Umhangs etwas weiter nach vorne. Obwohl er hofft, den Wotza-Distrikt unbemerkt zu durchqueren, entlarvt ihn der scharfe Schnabel, der aus seiner geheimnisvollen Kapuze ragt. Elixni-Passanten starren ihn misstrauisch an. Der ehemalige Warlock verschwindet in einer düsteren Ecke des Äthertanks. In der Schenke wimmelt es nur so von Spielern, die sich aus Menschen und Elixni zusammensetzen. Sie schließen Wetten darüber ab, ob der Kriegsgeist Rasputin wiederhergestellt werden kann und wie viele Zivilisten er nach seiner Wiederbelebung wohl töten wird. Auf der anderen Seite des Raumes herrscht Spider zufrieden über den Schauplatz. Osiris beobachtet ihn und ist fest entschlossen, einen Weg zu finden, ihn unterschwellig nach dem Planeten Neptun zu befragen. Der Verbrecherboss der Elixni hat eine andere Gruppe von Informanten als die Verborgenen ausgebildet. Und Osiris braucht Informationen von möglichst breit gefächerten Quellen. Plötzlich spürt Osiris, wie ihm ein eiskalter Schauer über dem Rücken läuft. Obwohl er nicht länger Träger des Lichts ist, hat er dank jahrhundertelangen Trainings kein bisschen von seiner Intuition eingebüßt. Er mischt sich unter eine Gruppe begeisterter Karaoke-Sänger und überblickt den Raum. Gleich hinter dem Eingang der Schenke steht eine weitere verhüllte Gestalt. Trotz der viel überzeugenderen Verschleierung erkennt Osiris den braxianischen Warlock Aunor Mahal sofort. Osiris flucht leise. Er zieht sich durch den Hintereingang in die kühle Nachtluft zurück. Osiris spürt, wie ihm die Dunkelheit umgibt und fragt sich, wer von seinem ehemaligen Verbündeten ihm noch vertraut. In Anbetracht der Tatsachen fragt er sich, ob er sich selbst überhaupt noch trauen kann.
Ja, eine gute Frage. Die würde ich mir, glaube ich, an seiner Stelle auch stellen. Sollen wir die Brust auch noch mitnehmen?
Ja,
rein damit. Von Schatten umgeben. Baugerüste werfen geometrische Schatten über feuchte Gassen. Die Schäden, die Gauls Invasion verursacht hat, werden noch immer repariert und hier, in dem isolierten Winkel, wo es von Ratten nur so wimmelt, liegt Osiris in Lauerstellung. Er war bereits einmal hier, eingezwängt in eine Spalte am Fuße des Schnellgebäudes, sein Gesicht in seine Hände gepresst, um die dunkle Flut nekrotischer Flüssigkeit, die aus seinem... Nein, das war Savatun. Aber die Schatten erinnern sich noch an ihn, und er erinnert sich an ihre Umarmung. Osiris erwacht genau in dem Moment aus seinem Tagtraum, als seine Verfolgerin die Gasse betritt. Er kann ihren Schatten an der Wand sehen, eingepfercht vom Negativraum des Gerüsts. Es stellt die optische Täuschung eines Gefängnisses dar, eine visuelle Illusion. Aunor Mahal bemerkt das Schattenspiel gerade noch rechtzeitig, um die Symbolik ihres Auftritts in einem Spinnennetz zu genießen, bevor Osiris aus der Dunkelheit springt und sie am Kragen ihres Gewands packt, um sie heftig gegen die gegenüberliegende Wand zu drängen. Aunor stöhnt, als sie gegen die Wand prallt. Dann senkt sie ihren Blick auf Osiris Hände, die zitternd den Stoff umfassen. Trotz seines wilden Blicks fehlt es ihm an Kraft. Sie lässt sich von ihm gegen die Wand drücken. Aber als er merkt, dass er bemitleidet wird, lässt Osiris Aunor los und weicht einen Schritt zurück. »Du hast immer noch einen scharfen Verstand«, merkt Aunor an. Das kratzt an seinem Stolz und er beißt die Zähne zusammen. »Was dachtest du, würde als nächstes passieren? Ich werde nicht gegen dich kämpfen.« Sie betrachtet ihn von oben bis unten. »Das wäre nicht fair.« »Ich erinnere mich an den Tag, an dem du erweckt wurdest«, sagt Osiris mit unterdrückter Kraft. »Zusammengerollt unter einem zerstörten Bus, um Hilfe schreiend. Zu verschreckt, um auf deinen Geist zu hören.« Zu verängstigt, um deine Waffe zu halten, die er zu dir unter das Wrack geschoben hat. Aunor atmet durch ihre Zähne ein und streicht die Vorderseite ihres Gewandes glatt. Ich bin nicht hier, um dich zu jagen, stellt sie klar. Ich bin hier, um dich zu beschützen. Vor dir selbst, schwingt in der Aussage mit. Darauf weiß Osiris nichts zu erwidern. Er prüft seine Umgebung erneut, überdenkt sein Handeln und weicht mit Bedauern zurück.
Weißt du was? Wir machen jetzt einfach alles.
Okay, dann musst du aber die Schuhe machen, weil die habe ich nicht.
Ja. Kriegsgeist Avatar Hose. Suche nach dem Hier und Jetzt. Alle Instinkte sagen Osiris, dass er kämpfen soll. Und dennoch, schön, dass du es geschafft hast, grüßt Saladin Forge Osiris herzlich, als er ein Arbeitszimmer an Bord des Flaggschiffs Eligos Lex 5 betritt. Darin befindet sich Kabal-Architektur in harmonischer Einheit mit rustikalen menschlichen Möbeln, die auch gut in den Eisentempel passen würden. Der Tee zieht bereits, als Osiris sich zu Saladin an den Tisch setzt. Dabei ruft das Aroma von schwarzen Asam Erinnerungen an einst wahrgenommene Sinneseindrücke wach. »Ich nehme an, dein Geschmack hat sich nicht stark verändert«, sagt Saladin und deutet auf den Tee. »Hat Ikora dich gebeten, nach mir zu sehen?«, fragt Osiris und merkt beim Reden, wie defensiv seine Worte klingen. Er verbirgt sein bitteres Bedauern mit einem Schluck von dem zu heißen Tee. »Nein, ich wollte nach einem alten Freund sehen.« Saladin beugt sich vor und hält seine eigene Tasse, ohne sie vom Tisch zu heben. »Aber wie ich sehe, hast du eine lichtlose Begegnung mit nicht einem, sondern zwei Schargöttern überlebt.« Ich würde sagen, dir geht es besser als den meisten anderen. Als er den Stolz in Saladins Stimme hört, dreht sich Osiris der Magen um. nicht aus Unbehagen, sondern aus Scham. Und doch ist Saladins Gewissheit nicht herablassend. Das liegt nicht in seiner Natur. Bist du hier zufrieden? Lenkt Osiris ab? Unter all den Kabalen? Saladin antwortet mit einem Achselzucken. Zufriedenheit ist ein Luxus, den sich keiner von uns leisten kann. Ich bin hier. Das ist, was zählt. Mein Platz ist jetzt hier und der Menschheit geht es dadurch besser. Ein Moment lang herrscht Stillschweigen. Saladin ist der Erste, der es bricht. Wann haben wir beide zum letzten Mal zusammen Tee getrunken? Ich weiß es nicht mehr, antwortet Osiris. Es ist so lange her, dass es sich wie ein Traum anfühlt. Und etwas ruhiger sagt er, Yolda war mit dabei. Saladin bleibt stumm und konzentriert sich stattdessen auf sein verzerrtes Spiegelbild in der Teetasse. Ich hätte ihren Namen nicht erwähnen sollen, fügt Osiris leise hinzu. Nein, antwortet Saladin schnell und bestimmt. Ich möchte nicht, dass Yoldas Erinnerungen verblasst, wie so viele andere. Die Erinnerungen mögen wehtun, aber dieser Schmerz erinnert uns daran, dass wir gelebt haben.
Starke Worte.
Mhm. Definitiv.
Dann mache ich doch den Sack zu mit dem Zeichen, mit dem Klassenzeichen. Soll er finden, wonach er sucht. Datenpads stapeln sich auf handgeschriebenen Erfahrungsberichten und ledergebundenen Wälzern. Durch ein mit in sonnenfarbenen strahlenden Leinvorhängen bedecktes, von rankendem Efeu und Glycinien eingerahmtes Fenster fällt Sonnenlicht auf die Unterlagen. Osiris ist über den Tisch gebeugt und steht halb im Sonnenstrahl des Nachmittagslichts. Auf einem der Tablets wird ein Audioprotokoll mit Untertiteln abgespielt, die die Sprache des Sprechers Ulurant übersetzen. Osiris ballt eine Hand zu einer zitternden Faust und spult dann vor. Fluchend schmeißt Osiris das Tablet zusammen mit den Büchern und Notizen vom Tisch. Ihm entfährt ein Schrei, und als er sich vor Wut umdreht, sieht er dem Heiligen in die Augen. Sofort verwandelt sich die Wut in eine kühle Glut aus Scham, als sich der Heilige von der Küchentür entfernt. Sein Partner trägt keine Rüstung. Ein Anblick, den nur wenige je zu Gesicht bekommen haben. Stattdessen sind seine breiten Schultern von einem lockeren, magenta- und lilafarbenen Umhang mit gesticktem Vogelmustern bedeckt, der von Lixni-Händen gesponnen wurde. Der Heilige geht auf Osiris zu und nimmt sein Gesicht sanft in die Hände. Mit der Geste fällt sämtliche Anspannung von Osiris ab, der sich gegen die Hand des Heiligen lehnt. »Wieso bist du so wütend?«, fragt der Heilige mit sanfter und beruhigender Stimme. »Es ist weniger eine Frage als vielmehr eine Übung.« »Ich habe Angst«, flüstert Osiris in die Handflächen des Heiligen, »dass Ikora recht hat, dass ich...« Osiris braucht Zeit, um seine Angst in Worte zu fassen, aber der Heilige gewährt sie ihm. »Dass ich kaputt bin.« Der Heilige zieht Osiris fest an seine Brust und gibt ihm dann einen Kuss auf die Stirn. »Du bist keine Teetasse«, spricht er in das Haar des kleineren Mannes. »Menschen gehen nicht kaputt, und du bist nicht kaputt.« Osiris lehnt seine Stirn an die Brust des Heiligen und fühlt gleichzeitig Demut und Geborgenheit. Die Umarmung hält so lange an, wie Osiris sie braucht. Als er sich schließlich weit genug zurücklehnt, um den Heiligen in die Augen zu schauen, fragt er, »Was bin ich dann?« Daraufhin erwidert der Heilige bloß, »Du bist genug.« Hier kann man die Charakterentwicklung von den kompletten Elixni und Osiris und dem Heiligen in einem Satz rauslesen. Magenta und lilafarbener Umhang mit gestickten Vogelmustern bedeckt, der von Elixni-Händen gesponnen wurde.
Stimmt.
Und auch hier haben wir wieder die Teetasse. Genau, das war das Set, was sich mehr oder weniger mit Osiris Geisteszustand beschäftigt, nachdem wir ihn wieder erweckt haben.
Ja, aber wir wissen natürlich auf einer Metaebene, dass Osiris eine Rolle spielen wird in der nächsten Erweiterung, ja, weil er quasi auf dem, ja, im Trailer zu sehen ist oder beziehungsweise auf dem Lightfall-Coverbild, kann man sagen. Mhm. Und ich finde es gut, dass der Lore-Text sich mit nicht nur mit dem aktuellen Thema, wie geht's auf den Neptun, beschäftigt, weil Osiris ist ja die treibende Kraft. Also ich nehme mich an, dass er irgendeine Entdeckung macht. Also ich nehme an, vielleicht auch mit Rasputin, sonst würde es die Season nicht geben.
Sondern auch mit so kleinen Dingen, ne?
Genau, und auch mit seiner eigenen Entwicklung. Ich meine, er ist einfach ein Mensch, nur noch ein Mensch, der sein Licht verloren hat. Er war ein Hüter, der viele, viele, also sehr, sehr lange gelebt hat, und das bleibt nicht spurlos an einem hängen. Und er hatte bis jetzt ja auch noch keine Zeit, das zu verarbeiten, weil er ab dem Zeitpunkt, wo er kein Licht mehr hatte, nicht mehr er selbst war.
Und man muss ja dazu sagen, also es ist das eine, wenn man ein Hüter ist und lange lebt, aber er hat zum Beispiel auch noch die Möglichkeit gehabt, seine Existenz aufzuteilen und hat eine lange Zeit im Vex-Netzwerk verbracht mit multiplen Persönlichkeiten, um das komplette Netzwerk zu durchsuchen. Ich meine, das ist nochmal, also wenn man jetzt eine endlose Lebensspanne nimmt, hat Osiris sie einfach nochmal hoch 10 gelebt. So.
Genau.
Und das Ganze alleine ist ja schon immens viel. Dann der Lichtverlust, Sagiras Verlust, die Besessenheit durch Savatun. Also, dass man sich da dann irgendwann auch mal fragt, ob man vielleicht kaputt ist, finde ich es auch nur sehr nachvollziehbar.
Und ich finde, eigentlich ist das, was Saint ihm dann sagt, ist eigentlich das Beste, was mir jemand sagen kann. Du bist nicht kaputt, du bist nicht perfekt, du bist genug, und ja, jeder von uns ist eigentlich genug, so wie er ist.
Und ich finde,
das ist eigentlich ein sehr guter Rat, den man mitnehmen kann.
Ich finde, das zum einen, also erstmal muss ich die Aussage auf jeden Fall sofort unterschreiben. Und ich finde es so schön, weil es halt auch wieder zeigt, was für ein Charakter eigentlich der 14. Heilige ist, der gute Saint 14. Ne, was für ein empathischer und liebevoller Charakter auch, wenn wir ihn ja am Anfang doch eher als den Kriegshelden und den Schlechter kennengelernt hat.
Das sind immer die ewig lang am Wechselnetzwerk festhängen.
Jeder sollte mal so ein paar Jährchen einfach im Wechselnetzwerk leben. Das kann einem einfach nicht schaden. Genau, was wir jetzt noch nicht anreißen, weil es, glaube ich, sehr kompliziert wäre, ist das Lore-Buch der Season. Das holen wir einfach nach, wenn es vielleicht mal freigeschaltet ist. Und jetzt reden wir diesmal ein bisschen anders von der Struktur, aber ich fand es mal gut, die Lore-Dinger früher zu machen. Würde ich sagen, über den großen Elefanten dieser Season, über den wir noch nicht gesprochen haben. Nämlich über die Exotik-Mission.
Nee, du meinst, das ist kein großer Elefant, du meinst über den kleinen Vierbeiner.
Über den kleinen Vierbeiner, der im Raum bellt, genau.
Genau.
Wir möchten mit euch über die Exotic-Mission, die Waffe daraus und die kleine Sammelaufgabe mit der sehr schönen Belohnung sprechen. Aber fangen wir vorne an. Fangen wir mit der eigentlichen Exotic-Mission an. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, das war ja einfach im Zuge der normalen Seasonal, Weekly-Story, dass wir da hin mussten, ne?
Genau. Die ist quasi direkt in die Story der Season eingebaut gewesen.
Und die Intention dahinter war ja nur, dass es hieß, hey, da gab's irgendwie noch eine coole Waffe von Tex Mechanica, die liegt da und da, geh mal dahin, ne? War das nicht sogar so? Oder hatte das noch irgendeine tiefere Bedeutung?
Nee, es geht um die ganze Station, die quasi gehackt werden sollte, weil sie auch dazu da ist, um eine Station ist, die quasi, glaube ich, entweder Rasputin kontrollieren kann oder im Zuge von Rasputins Wiederherstellung nicht in Elixen Hände fallen sollte.
Ah, so war's.
Und darüber, deswegen versuchen wir in die Station zu kommen, um uns quasi in die Station zu hacken.
Ah, okay. Das hatte ich schon wieder vergessen, weil ich schon wieder so geflasht war von der Mission. Genau,
das heißt, musst du am Schluss immer diesen Code eingeben.
Den Code eingeben.
Oder Virus. Ja.
Das zieht sich auch durch die Folge. Genau, und dann suchen wir natürlich.
Das war ein Scheißwitz.
Wow. Genau, dann suchen wir natürlich erstmal den Eingang in die Station. Kämpfen uns da so ein bisschen. Also da, das ist eigentlich der klassische Beginn, wie auch von diesen Heist-Missionen. Wir haben da so ein paar Türme, die uns halt töten wollen, und wir haben da ein bisschen Schar rumrennen. Genau.
Das Gebiet an sich kennen wir ja schon von diesen Operationen. Es ist ja dieses zweite saisonale Story-Dings, diese Operationen, ja, genau, die es da gibt, wo wir immer uns in eigentlich in dem Bunker dieser Station kämpfen, wie auch immer. Und jetzt stellen wir fest, hoppala, es geht nicht nur nach unten, sondern es geht auch nach oben.
Genau, und da gibt es wieder den Moment, den wir auch in der guten Tiefsteinkrypta hatten. Was wir, wo wir beide auch schon drüber gesprochen haben, als wir das zusammen in der Mission waren, dass nicht ohne Grund, oder dass da jemand verstanden hat, warum die Leute die Tiefsteinkrypta so gerne mochten. denn ein überwiegender Teil der Mission befindet sich halt auf einer Raumstation. Und da lassen wir uns halt wieder per Aufzug hochschießen. Bis dahin lernen wir halt wieder die klassische Mechanik, die wir alle schon aus der Tiefsteinkrypta kennen, es sei denn, wir haben sie nicht erlebt, mit dem Scanner-Buff, dass man damit halt Dinge sieht, die man aktivieren kann. Dann können wir uns hochschießen und ab da beginnt halt wieder Spaß auf einer Raumstation, wo wir halt auch uns durch Horden von Elixni, beziehungsweise Gefallenen und später auch Char kämpfen müssen, weil natürlich Xivu-Arad auch wieder mitmischt. Und da dann halt erstmal wieder das klassische Gameplay haben mit, wir kriegen Scanner-Buffs, wir kriegen den roten Buff, um irgendwelche Dinger zu schießen und ganz am Ende kriegen wir auch noch wieder den blauen Buff. Arbeiten uns dadurch die Gegend. Das einzige Neue, was wir dort kennenlernen, sind die Turrets, also die Geschütze, die festen. Die hatten wir sonst, glaube ich, vorher noch nicht. Die waren, glaube ich, neu in der Mission. Und natürlich ist es alles ein bisschen knobelig. Ne? Also man muss immer gucken, wo muss ich jetzt gerade hin? Es gibt einen sehr coolen Abschnitt mit dem Raum, mit der Mikrowellenraum, wie ich ihn so gerne nenne, mit den Druckplatten im Boden, wo man erstmal rausfinden muss, welches der sichere Weg durchs Labyrinth ist. Da habe ich so ein bisschen Togo-Vibes von früher wieder gekriegt, wo sie auch immer über dieses Eislabyrinth mussten. Genau. Und wir knobeln uns da halt durch, müssen halt immer gucken, wie wir gerade weiterkommen. Das ist teilweise auch, ist nicht super versteckt, aber es ist schon ein bisschen versteckt. Man muss immer schauen, wo muss ich jetzt hin und was muss ich da tun. Bis wir uns dann zum ersten Encounter vorgekämpft haben. Und der Ziel bei diesem Encounter ist eigentlich Aufmerksamkeit erzeugen. Denn unser Ziel ist es tatsächlich, uns gefangen nehmen zu lassen. Und damit das passiert, müssen wir halt erstmal Alarm machen. Und das machen wir in dem Encounter, indem wir den auch starten, indem wir auf explodierende Fässer schießen und einfach erstmal richtig Alarm machen. Dann kommt auch, ich weiß gar nicht mehr, ist ja ein Elixni, ne? Aber was ist das eigentlich für, ich weiß den Namen von dem Boss gerade nicht.
Du meinst der Hauptgegner?
Ja, genau.
Der Hauptgegner ist ein Char-Ritter, ein großer. Char-Ritter, okay. Und da versteckt sich auch irgendwie so ein bisschen so die Lore, wenn man bekämpft den am Anfang und der geht nach kurzer Zeit weg. Also er ist erst geschildert, dann kann man beschießen. Und wenn man ungefähr, keine Ahnung, ein Viertel abgezogen hat, ein bisschen weniger, dann kriegt er wieder ein Schild und verschwindet. Und wer so mal sein Bildschirm beobachtet, steht links unten in der Ecke der Name von dem Ritter, der mir gerade nicht einfällt, fordert Unterstützung vom Haus Salvation.
Ah ja.
Also Demand ist das englische Wort dafür. Also er fordert es richtig ein. Und dann kommen drei so, ja, diese Roboter.
Genau, diese großen Robos.
Kampfroboter von den Elixni.
Und ersetzen ihn und sozusagen. Und
da muss man einfach den Raum aufräumen.
Ja. Mhm. Und solange wie die leben, spawnen auch endlos Elixni nach. Wenn wir die drei tot haben, machen wir dann noch den Raum klar und dann können wir weitergehen. Und dann kommen wir auch in diesen Bereich, dass wir uns ergeben. Einfach also es ist folgendermaßen, wir kommen so eh nicht weiter in der Station und deswegen ist die glorreiche Idee, dass man sich ja surrendern könnte, also ergeben könnte, um dann von diesem, von dem Transportsystem erfasst zu werden, um in eine Zelle transportiert zu werden, damit man dann praktisch von da aus weitermachen kann, mit ganz gewieft sich dann aber hinterher die Waffen wieder hin teleportieren lassen, ist glaube ich, wäre der richtige Ausdruck. Ja. Das Ganze machen wir dann auch. Wir surrendern dann auch in so einem Raum, wo ganz viele Elixni vor uns stehen und finden uns dann in der Zelle wieder, bekommen unsere Waffen wieder und kämpfen uns dann von da aus weiter. Und kommen dann natürlich wieder in einen der schönsten Bereiche dieser ganzen Mission, nämlich in den Außenbereich. Wir haben wieder einen Außenbereich mit einem Sprung, mit einer Sprungpassage, der unglaublich schön ist. Weil ich einfach diese im Universum Rundspringen-Mechaniken, die habe ich schon in der Tiefsteinkrypta gemocht, die finde ich hier auch einfach sehr, sehr gut.
Mit einem total genialen Blick auch auf die Erde und den Reisenden.
Ja.
Wenn auch vermutlich eher für die Optik, weil er sieht schon sehr groß aus und wenn man in der letzten Stadt ist, sieht er irgendwie nicht so groß aus. Aber vielleicht ist das auch irgendwie Perspektive, aber vielleicht ist es auch einfach nur für die...
Ich glaube, es ist ein bisschen für den Fancy-Moment.
Fanservice.
Genau.
Ja.
Da kämpfen wir uns dann auch so nach und nach voran. dieser Bereich ist eigentlich ähnlich gestaltet wie auch in der Tiefsteinkrypta, dass wir dann in so eine Bucht reinkommen, also in so eine Bay, was halt aussieht wie so ein Landedock. Da machen wir dann einen Charles weg und dann kommen wir auch schon in den nächsten Raum, wo wir dann wieder auf den Boss treffen, den wir vorher hatten, ne? Also auf den Char-Ritter. Mhm. Da machen wir ihn dann auch endlich den Gar aus, kommen dann weiter, lernen dann irgendwann noch die Mechanik des blauen Buffs kennen, den wir ja auch schon kennen, mit dem man halt Drohnen aktiviert, um Schilde zu brechen. Und dann kurz danach kommen wir auch schon in den Endboss-Kampf. Das jetzt aber in Elixni, ne?
Mhm, genau.
Meine ich doch. Und der ist eigentlich, also der Encounter-Raum ist genau der gleiche Encounter-Raum, den wir auch im Chaos-Encounter auf dem, in der Tiefsteinkrypta haben. Und zwar der Encounter, wo man alle Buffs braucht, wo man den roten, den blauen und den gelben hat. Wo man da, kurz bevor die Station abstürzt, der Encounter, den meine ich. So, jetzt habe ich es, glaube ich, gut terminiert, dass alle wissen, welchen ich meine. Und ja, der funktioniert auch so ähnlich. Wir haben halt die ganze Zeit Spawn. Wobei, das ist wahrscheinlich kein Elixni, weil es Spawn ja auch, wie heißen sie jetzt? Hohn.
Es ist ein Hohn, ja, das ist einer der Elixni,
die honifiziert wurden, ne?
Ich schau gerade nach, wie er heißt.
Genau. Also, es spawnt nämlich auch die ganze Zeit Hohn beim Endboss. Ich kann ja mal weiterreden. Und wir machen dann halt Schaden an ihm. Das Ganze ist in drei Phasen aufgeteilt. Immer wenn er dann zugeht und sich ein Schild macht, müssen wir halt uns den blauen Buff schnappen, drei Drohnen anschießen und dann noch so drei, ja, wie nennt man das, Schildgeneratoren würde ich es jetzt nennen, zerstören, um ihn dann wieder aufzumachen, um dann wieder Schaden machen zu können. Der ganze Encounter zieht sich auch ein bisschen, weil der echt ganz schön gut Schaden nimmt. Ja, aber am Ende können wir auch ihn umholzen und sind dann auch schon am Ende der Mission. Dann gehen wir noch durch ein, zwei Räume und machen Praxis. Dann das Praxis. Okay.
Das Ganze ist eigentlich einer. Moment. Ah, genau, jetzt hat's Klick gemacht. Praxis war der Technokrat aus von Europa.
Ah, stimmt. Okay, deswegen das Model kam mir auch bekannt vor irgendwoher. Also
das Model.
Ja, das Modell von dem Endboss, also der Endboss.
Praxis kam in den Raum und sah gut aus.
Praxis kam mit einem Augenaufschlag und allen blieb die Spucke weg.
Gut. Nee, also genau, das Praxis und das ist natürlich das Muster davon, dass ja, das Haus der Lösung ja versagt hat und der Zeuge Eranis bestraft, indem sie ihre ganzen Weggefährten zum Hohn
konvertiert. Ja. Ja, wenn wir den auch geklatscht haben, den guten, dann laden wir den Virus hoch, wofür wir eigentlich da sind und werden belohnt. Und auf diese Belohnung haben viele Destiny-Spieler gewartet, denn es ist die Revision
0.
Genau, das neue exotische Pulse-Rifle.
Genau. Genau. Ich bin gerade noch im Spiel in GeForce Now und bin gerade zum wie heißt dieses Ding? Zum Waffenschmiedetisch geflogen.
Ah ja, Enklave.
Genau, zur Enklave. Weil die Revision 0 ist das erste. Es ist nicht das erste craftbare Exo, es gab ja schon das andere, aber es ist. Es lässt sich noch viel mehr. Wie sagt man?
Personalisieren.
Personalisieren, danke, das war genau das Wort, das ich gesucht habe, weil die Waffe auch verschiedene Exo-Cuts bekommt.
Genau.
Also nicht nur einen,
sondern vier.
Sondern vier in der Auswahl. Und da habt ihr die Wahl zwischen Fressrausch, den Druckumbau, verbessert Stabilität, mir sagt der Perk gerade nichts.
Mir auch nicht.
Dann ist es gesetzloser Umbau und Fourth-Timed Charm, nehme ich an. Das ist das bei schnell aufeinanderfolgenden Präzisionstreffern werden zwei Geschosse ins Magazin zurückgegeben. Ja. Momentan sind zwei davon, also während Zeitpunkt der Aufnahme, sind zwei davon ja holbar. Ihr bekommt die Cuts, wenn ihr die Mission auf Legende spielt und da liegen mehrere tote Exos rum in der Mission und die müsst ihr finden. Einer davon für den ersten Cut Den Fressrauschumbau ist in dem sogenannten Mikrowellenraum, den kann man eigentlich nicht übersehen. Und der zweite ist in einem Schacht, wo ihr das zweite Mal durch so einen Schacht kriechen müsst,
um den Operator-Buff zu schießen.
Bei der Schar, ne? Genau, ja. Bei der Schar auf diesen Operator-Buff zu schießen. Der zweite ist ein bisschen besser versteckt, weil man da abbiegen muss und man sieht diesen Marker von der Quest erst, wenn man relativ nah dran ist.
Ja.
Genau, ansonsten könnt ihr die Waffe personalisieren, wie ihr wollt. Ich hatte zum Beispiel am Anfang relativ schnell mehr Prallgeschosse reingemacht, weil man damit nämlich auf diese Dinger, über die wir gleich reden, schießen kann,
ja.
Auch wenn man noch nicht hinkommt. Ansonsten haben wir tatsächlich noch nicht geguckt, was empfohlen wird von der Community aktuell, aber wir haben gestern selber so ein bisschen rumspekuliert und probieren auch einfach aus. Also momentan ist das so mein Weg. Ich gucke jetzt, was mir gefällt und schau jetzt nicht, was irgendwie andere sagen. Erstmal, mir macht es tatsächlich sehr viel Spaß zu spielen. Meine Waffe ist irgendwie schon Level 20.
Ja, mir macht es ja auch unglaublich viel Spaß. Sie hat noch eine Besonderheit, man kann auch zwar verschiedene Feuermodi, also nicht hin und her schalten, während man sie in der Hand hat, sondern in den Perks praktisch aussuchen. Das wäre einmal einen Zweischussmodus oder einen Vierschussmodus. Das ist halt auch eher so ein Präferenzding. Was ich mehr mag. Ich spiele sie aktuell mit dem Zweischussmodus. Ich habe sie mal am Anfang mit dem Vierschussmodus gespielt. Mir macht der Zweischussmodus irgendwie, liegt der mir eher. Und sie hat als besonders intrinsischen Perk natürlich noch Dreieck drauf. Das heißt, sie kann Schild brechen. Und die Waffe an sich, nur um die Funktion einmal zu erklären, also mit Kills mit dieser Waffe laden so einen Balken auf, Telemetriedaten, nee, wie heißen die? Irgendwie so?
Präzision, Zielerfassung, Daten zur Zielerfassung.
Genau, Daten zur Zielerfassung, ist der Balken voll. Und ihr wechselt, also nein, ihr könnt, da sind so vier kleine Balken in den Balken. Für jeden dieser Balken bekommt ihr praktisch einen Schuss Munition in dem alternativen Feuermodus, der ein Scharfschützenmodus ist. Das heißt, dann wechselt ihr das Zielvisier und habt dann Scharfschützenschüsse. Wenn der Balken voll ist, habt ihr vier Schuss. Genau, das heißt, ihr habt praktisch auch noch eine Sniper mit drin, zumindest in gewissen Situationen. Wo ich jetzt gerade überfragt bin, ist, ob nach dem Waffenwechsel der Balken wieder leer ist. Ich glaube, ja.
Nee.
Nee, das bleibt so, okay.
Ich glaube, der bleibt so. Okay. Also ich hätte schwören können, dass ich andere Waffen benutzt habe.
Ja, ich glaube, ich auch. Doch, du hast recht. Wahrscheinlich bleibt das sogar. Genau, das ist genau. So grundsätzlich das Ding.
Die Personalisierung selber ist auch noch ein bisschen getimegated, weil es gibt diesen intrinsischen Perk, der nennt sich Jägerspur und da gibt es 1, 2, 3, 4 und je nachdem, welchen man freigeschalten hat, kann man dann
andere Schaft Perks
oder Eigenschaft genau. Oder Magazin oder Lauf auswählen. Und momentan sind Lauf, Magazin und Eigenschaften alle freigeschalten und der Schaft eben noch nicht. Da genau. Fehlt noch Jägerspur 4 und ich nehme an, dass das einfach gleich nächste Woche kommt. Also
denke ich auch.
Wenn ihr die Aufnahme hört, habt ihr es vielleicht sogar schon freigeschaltet.
Und was ich glaube, denn es gibt ja auch gleich Ornamente für die Waffe. Ich habe jetzt nämlich auch schon zwei freigeschaltet und ich glaube, die Ornamente sind gleichzusetzen mit den Cuts, dass du pro Cut ein Ornament auch kriegst, weil ich kann jetzt aktuell nämlich zwischen zwei Ornamenten wählen und wir haben auch schon zwei Cuts freigespielt.
Das heißt, was?
Ja, dementsprechend, also es ändert sich nicht viel bei der Waffe, außer dass bei dem einen Ornament unten die Lasererfassung mit dran ist.
Und, ja, stimmt.
Genau, und ich glaube, das ist nämlich davon abhängig, also meine Vermutung, ich weiß es nicht, aber ich glaube, mit jeweils einem weiteren Cut schalten wir auch ein weiteres Ornament frei. Was dann vielleicht auch in Anlehnung an diesen Cut angelehnt ist. Also wenn ich, sage ich mal, irgendwie mehr Reichweite kriege, dann habe ich ein anderes Scope oder so, weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass es so ist.
Ah, sehr interessant. Es kommt immer was dazu. Bei der Version, beim ersten kommt quasi vorne dieser Aufsatz drauf, dieser goldene, wie es bei so einem Scharfschützengewehr, beim zweiten dieses Laser-Dings unten dran. Mhm. Ich habe gerade so hin und her gedingst. Ah, auch spannend. Ist mir nicht aufgefallen. Gut, dass du es sagst.
Ja. Wir könnten noch über die Lore sprechen, wenn du möchtest.
Mhm.
Die recht schwer vorzutragen ist, zumindest weil sie wie ein Log gestaltet ist. Das heißt, wir haben immer einen kryptischen Part, der praktisch die einzelnen Log-File sozusagen einleitet und dann den eigentlichen Log-File. Ich lese jetzt einmal den kompletten Log-File vor, also den Header sozusagen, und danach würde ich nur noch die Änderungen vorheben. Revision 0, der erste von vielen. Logline Bray-9, Cluster 147-3, Provision FRA, ID 87840, J. Steve. Spektrochemische Analyse unschlüssig. Polyphasisches Material. Prognosemodelle liefern keine zuverlässigen Ergebnisse in Standardbelastungstest. Für eine praktische Anwendung derzeit nicht zu empfehlen. ID 07707-C-Will. Auf Altons Ersuchen hin haben wir Stevensons Analyse und die Berichte von K1 begraben. Ich habe mir die Freiheit genommen, die Materialsynthese zu genehmigen und unsere Partner am HHI darüber zu informieren, dass für unsere Teststarts grünes Licht gegeben wurde.
ID? Ein kurzer Einwurf. Ja. HHI ist die Hecke-Schmiede. Aha. Hecke-Waffenschmiede.
ID 92998-A-Lind. Die Fertigung geht langsamer voran als bisher angenommen. Der Versuch, die polyphasischen Eigenschaften des Artefakts zu replizieren, führte zum Produktionsstopp. Dank des neu entwickelten Herstellungsprozesses von Insight, bei dem Synthetikgewebe als Metamaterial verwendet wird, konnten wir den Vorgang wieder aufnehmen. ID 07707-C-Will. Bitte beachten Sie, dass alle wesentlichen Materialneuerungen oder Entwicklungen, die aus den Experimenten oder Analysen des Artefakts hervorgehen, gemäß unserem Vertrag Eigentum von Braytech sind. ID 87840-J-Steff. Carrie, kannst du eine Verbindung zu Titan herstellen? Ich habe den ganzen Tag versucht, Zhang anzufunken, aber mir wird ein Auflösungsfehler angezeigt. ID 07707-C-Will. Von hier aus können wir auch keinen Kontakt herstellen. Wir stehen unter Beschuss. Es handelt sich möglicherweise um SWS-Störung. Ich melde mich zurück. Ich habe gerade mit Stevenson gesprochen. Es scheint überall Netzwerkausfälle zu geben. Ich weiß nicht, was los ist. Hast du irgendwas gehört? Ich erreiche die Geist-Lab-Anlage auf dem Mars nicht und die Verteidigungssysteme sind in einem Skyshock-Protokoll online gegangen. Führt Rasputin einen Systemtest durch? Ich warte auf Anweisung.
Ja. Ja. So gesehen ist es vermutlich eins der letzten Dokumente, die entstanden sind, oder die letzte Waffe, die gebaut worden ist vor dem Kollaps, vor dem großen.
Ja. Und die Abkürzung kann man ja auch schon zusortieren. Dieser J. Steff ist halt der Stevenson. Mhm. Und C. Will ist Carrie, würde ich jetzt vermuten. Das ist halt eine Unterhaltung zwischen Carrie, deren Nachname oder dessen Nachname wir nicht kennen, und dem Stevenson.
Genau, die zusammen mit Hecke eben die Revision 0 entwickelt haben.
Genau. Und dieser Inside-Herstellungsprozess ist doch auch das, was wir aktuell machen, oder nicht? Ist das nicht auch, das sind doch alles Inside-Waffen, heißt das nicht so?
Ich glaube schon, ja.
Ja, ne? Genau. Das zu der Waffe.
Genau, wenn ihr die Waffe bekommen habt, könnt ihr nicht nur diesen ganzen abgefahrenen Shit machen mit Schmieden. Nein, ihr könnt noch mehr damit machen. Nämlich, falls euch schon aufgefallen ist, sind in sämtlichen Raubzügen in die Bunker und in den Planeten Mond, Europa und
Mond, Europa, ich wollte gerade und Mond sagen, das war sehr klug.
Oder nur Mond,
ich glaube Mond, Europa, oder? Auf der Erde waren keine.
Nee, auf dem Mars waren keine. Nee. Sind ich nenne es immer Drohnen? Diese gelben Kugeln, also gelb-orangelichen Kugeln, das sind Drohnen, genau, die könnt ihr nämlich mit der Waffe abschießen. Und wenn ihr davon ganze 50 Stück abgeschossen habt, ich glaube, es sind 10 auf Europa, 10 am Mond, 8 pro Schlachtfeld und die restlichen
6 oder so in der Mission.
In der Seraph-Station selber, wenn ihr die alle abgeschossen habt, könnt ihr in der Seraph-Station eine Tür freischalten. Ihr seht auch an der Tür oder natürlich im Triumph ist nebendran so eine leuchtende Anzeige. Da seht ihr, wie viele ihr schon freigeschaltet habt. Und wenn ihr alle habt, leuchten alle 50 Felder von der Tür auf.
Fleißige Spieler, wie wir sind, haben wir das natürlich schon getan.
Genau. Und schaltet einen extrem coolen Teil, der unerwartet groß ist, frei von der Station, nämlich einen Sprungteil, Sprung- und Rätselteil. Man muss sich halt durchpuzzeln, wie es weitergeht. Und stellt fest, dass am Schluss davon ein, und jetzt kommt der Teil, weswegen ihr euch bestimmt schon gefragt habt, wie sind die eigentlich auf den Hund gekommen? Wir sind so auf den Hund gekommen, nämlich da gibt es einen Exo-Hund. Also es wurde damals nicht nur Exo-Menschen oder Exo-Menschen quasi hergestellt, sondern auch ein Exo-Tier. Und genau das findet man da. Wenn man das dann anspricht und streichelt, kriegt man den Triumph. Und beim nächsten Mal, wenn ihr in den Helm zurückkommt, stellt ihr fest, der ist ja der Hund auch. Und da könnt ihr den Hund streicheln und bekommt den Triumph. Ja, man kann den Hund streicheln.
Genau. Und der Triumph ist dann auch das letzte Secret von der Season, was dann noch, was ich nämlich noch nicht freigeschaltet hatte. Genau. Und das ganze Protokoll heißt?
Das Good Boy Protokoll.
Genau. Wo wir das, damit wir das auch noch vervollständigt haben, das ist das Good Boy
Protokoll. Das ist das wichtigste Protokoll von Rasputin.
Ja. Ja. Eine ganz süße Belohnung dafür. Ich glaube, viele Leute werden wieder haten und sagen, da gab's ja gar nichts. Ich fand's cool.
Ja. Ihr könnt euch das Ganze auch auf euren Emblemen tracken lassen. Also wenn ihr mal zu euren Trackern geht, findet ihr unter Season und dann saisonal eben das Good Boy Protokoll und könnt es euch anzeigen lassen.
Da wird dann gezählt, wie oft ihr den Hund schon gestreichelt habt.
Ich bin mittlerweile dreistellig.
Ich auch.
genau. Im Helm könnt ihr auch, falls ihr das noch nicht gemacht habt, es gibt ja wieder diese Kriegsgeist-Zellen. Diese Warmind, nicht diese Warmind Cells, wie heißt
die? Notes heißen die auf Englisch.
Genau, die Notes, diese Schläferknoten sind es eigentlich, waren es früher.
Ja.
Gibt es auch 16 Stück, die versteckt sind in der Station und.
Und in der offenen Welt, genau. Und die könnt ihr ja über das, es gibt ja so ein saisonales Item, das habt ihr einfach im Menü. Da könnt ihr immer
diese Resonanzstämme,
die vier Resonanzstämme zusammenfügen und dann kriegt ihr immer einen Hinweis, wo ihr den nächsten Knoten findet.
Genau, die braucht ihr, diese Resonanzstellen braucht ihr, um die Ikelos-Waffen zu fokussieren oder eben auch, ihr sucht diese Schläferknoten und findet, ihr kriegt, glaube ich, in jedem eine, also zum einen Umbralenergie von der Season und ich glaube, dass ihr da auch Ikelos-Waffen rausbekommen
könnt. Und die können auch rot umrandet sein.
Genau, und wenn ihr alle 16 gefunden habt, also ihr könnt jeden, den ihr gefunden habt, im Helm unter der Plattform, könnt ihr platzieren und jeweils vier ergeben dann immer eine Musik, die ihr anmachen könnt.
Ja. Fanservice.
Ja.
Gut. Ja. Ich habe auch schon den Solo Flawless Triumph von dieser Dings gemacht, deswegen diesen Fanservice auch noch. Ich habe mal wieder nicht gut genug gelesen. Ich wollte nämlich die Seraph-Station im Solo Flawless machen und bin davon ausgegangen, man muss es auf Legendär spielen, bis mich Wally gestern, als wir diese Mission zusammengespielt haben, darauf hingewiesen hat, dass man das gar nicht auf Legendär machen muss. Also, wenn ihr so wie ich verzweifelt das auf Legendär versucht habt und das an der einen oder anderen Stelle gestorben seid, macht's einfach nicht auf Legendär, macht's auf Normal, ist viel einfacher, ist dann wirklich echt ein Spaziergang.
Genau, aber ansonsten spielt die gern auf Legendär, das ist dieses Witch Queen Legendär.
Ja.
Es sind keine Champions drin, es macht extrem viel Spaß, es ist knackig, weil es
knackig, halt aber nicht ist. Unfair.
Genau, es macht es spaßig, knackig. Es wird schwerer, je nachdem, wie viele Leute in euren Einsatz drum seid. Also wenn ihr quasi zu dritt seid, haben die Bossgegner ordentlich viel Lebensenergie.
Ich habe es alleine gespielt und es war auch alleine echt gut machbar. Also es war jetzt nicht... Ein Dungeon ist nochmal deutlich schlimmer alleine, sag ich mal so, als jetzt die Mission. Genau. Ich hätte noch einen kleinen Lore-Text zum Abschluss und dann können wir...
Glaube ich auch, wenn ich nicht jetzt aus Versehen in den ganzen Wahnsinn Zug gemacht habe.
Dann fange ich mit meinem an.
Ja.
Nachrüsteskapade. Doppelter Einsatz für einen letzten Job. Das ist der Ort. Hier werden Legenden geboren, brüllt Anna in einem riesigen leeren Raum, dessen Wände mit glänzenden Paneelen verkleidet sind. Ein einzelner Konsolendeckel ragt aus dem Boden. Sie dreht sich zu einer unbeeindruckten Elsie um. Das hat Checks immer gerufen, wenn wir eine neue Schmelztiegel-Arena betreten haben. Jetzt werden sie ja alle simuliert. Was kann das Ding denn sonst noch simulieren, fragt Elsie. Sie legt die Hände auf die Konsole und öffnet ihren Verstand für unzählige Möglichkeiten. Ich vermute mal ziemlich viel. Du musst ihm sagen, was es erstellen soll, und die Anweisungen müssen sehr präzise sein, wie ein Entwurf, erklärt Anna ihr. Erinnerst du dich noch? Elsie unterbrach sich selbst. Hier, ich will dir was zeigen. Sie zieht ein dünnes Kabel aus ihrer Handgelenksplatte und verbindet es mit der Konsole, um ihren eigenen Entwurf hochzuladen. Digitales Flimmern erfüllt den Raum kurzzeitig, bevor dieser sich in einen kleinen, unscheinbaren Sportplatz verwandelt. Die Konsole wurde durch eine Tischplatte ersetzt. Auf einer ovalen Messingscheibe sind Rillen eingeritzt. Die orbitale Pfade ringsum eine bewegliche Messingkugel darstellen. Das ist ein Spiel namens Sakra, erklärt Elsie, während sie ihre Finger flink über die Rillen gleiten lässt. Sie tippt die Kugel an, die daraufhin emporsteigt und zur Mitte des Spielfelds schwebt. Dabei gibt sie rote Blitze in die Luft ab, die sich alle in unterschiedliche Richtungen bewegen. Elsie wischt über eine Messingvertiefung und in ihrer Hand erscheint ein holographischer Kieselstein. Diese Kugel verfügt über ihre eigene Anziehungskraft. Du hast 5 Kiesel, die du in die Umlaufbahn werfen musst. Das Ziel ist es, an einem Kreuzungspunkt aus allen 5 einen Stapel zu bilden. Dann verschmelzen sie miteinander. Wenn sie gemeinsam eine solche Umdrehung schaffen, gewinnst du. Anna tippt gegen ihr Kinn, wirkt ziemlich mathematisch. Mathematik ist eine gute Strategie für den Sieg. Rhythmus eine andere, erklärt Elsie. Wenn du den Kiesel deines Gegners direkt triffst, werden beide zerstört. Alles andere ist nur ein kleiner Stups. Na schön, Schwesterherz, schnall dich an. Denn ich werde dir in deinen handgefertigten Hintern treten. Elsie zuckt zusammen. Glaubst du hast verborgene instinktive Fähigkeiten? Ich steuere jeden Tag ein Raumschiff. Umlaufbahnen sind ein Kinderspiel für mich. Die beiden spielen viele Runden und wetteifern immer stärker. Werden nahezu ebenbürtig. Trotzdem gewinnt Elsie jedes Spiel und jede Niederlage nagt stärker an Anna. Sie heult frustriert auf. Wir können aufhören, bietet Elsie an. Noch eine Runde. Sie setzen das Spiel zurück. Die Schwestern verfolgen Umlaufbahnen und schleudern ihre Kiesel hinein. Bei ihrem 5. Versuch eröffnet sich Anna eine Möglichkeit und sie wirft. Ihre Umlaufbahnen bilden einen Sakra-Stapel. Gewonnen! Ruft Anna und macht einen Freudensprung durch die rot flackernde Luft. Elsie beäugt ihren eigenen Stein, der sich Annas Stapel langsam nähert. Sicher? Sie zeigt darauf, als er butterweich auf Kollisionskurs geht, Annas Kiesel trifft und in mehrere Richtungen zerstreut. Verflucht! Anna sinkt zu Boden und vergräbt ihr Gesicht in den Händen, bevor sie sich flach auf den Rücken legt. Bin ich wenigstens besser als damals, grummelt sie. Elsie tritt neben Anna und legt sich dann langsam neben sie. Nein, du bist genauso schlecht wie damals. Elsie lächelt zuerst, dann Anna. Zuerst nur widerstrebend. Stille Zufriedenheit. Spontan und authentisch. Aber das hier ist besser als damals.
Auch die beiden machen eine Charakterentwicklung durch.
Ja. Sieht man hier auch ganz schön dran.
Aber ich kann mir das nicht vorstellen, wie die Exo-Fremde lächelt irgendwie.
Oder spielt.
Genau, meinen Lore-Text liefere ich das nächste Mal nach, weil ich habe den nämlich tatsächlich im Spiel, hatte ich den mir angeguckt, weil er auf Light GG noch auf Geheim steht. Das ist eine Geisthülle, ein Lore-Text und ich werde aber nicht mehr verraten, was sonst lest ihr euch den ja schon durch und könnt ihr nicht das nächste Mal meiner lieblichen Stimme hören.
Das ist viel besser. Lesen ist langweilig, lasst es euch von uns vortragen.
Genau.
Ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir freuen uns eigentlich aktuell sehr über Destiny, muss ich sagen. Ich glaube, das Gefühl habe ich, also auch bei dir und bei mir. Wir sind aber auf so einem entspannten Modus unterwegs, wo wir halt zocken, wenn wir Bock haben und das, was wir Bock haben. Und das fühlt sich gut an. Und die ganze Season fühlt sich gut an, die Story fühlt sich gut an und ich bin gespannt auf Lightfall.
Ich auch, sehr.
In dem Sinne, viel Spaß euch mit der Exo-Mission, viel Spaß euch mit der Revision 0 und der Story.
Genau.
Wenn ihr Lob, Anregungen, Kritik, Fragen, Wünsche, Themenwünsche bei Twitter an @d2lorecast. Ja, mehr habe ich nicht.
Ansonsten nochmal ein schönes neues Jahr an euch. Bleibt gesund und Augen auf Hüte.